Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Hämostasiologie im Rahmen der Vorlesungsreise Klinische Chemie. Sie wissen, es gibt zwei Formen von Hämostasestörungen, also Blutstörungen der Blutgerinnung. Auf der einen Seite Störungen, die zu Blutgerinnung am falschen Ort führt, also eine Thrombophilie, die letztendlich dann zu Venenthrombosen und Lungenembolien als klinische Manifestation sich präsentieren. Und auf der anderen Seite gibt es Hämostasestörungen, die zu einer verstärkten Blutungsneigung führen, also hämorrhagische Diathese. Also da funktionieren die Blutgerinnsel am richtigen Ort nicht korrekt. Und Ziel der nächsten 45 Minuten ist jetzt darzustellen, dass man letztendlich mit einer gründlichen Anamnese und Befunderhebung und dann letztendlich Anforderung weniger Hämostase-Globalparameter eine klinische Verdachtsdiagnose stellen kann und aufgrund dieser Gesamtkonstellation dann die weiteren diagnostischen und therapeutischen Schritte einleitet. Und Ziel ist halt jetzt hier auf einige im täglichen klinischen Leben wichtige Krankheitsbilder einzugehen. Zunächst einmal die Physiologie der Blutgerinnung. Blutgerinnung ist ja letztendlich ein physiologischer Schutzmechanismus, damit man nicht bei jeder Verletzung verblutet, damit das Blut nicht wie Wasser da rausfließt. Und das zeige ich halt hier mal einen Querschnitt durch ein Blutgefäß, sehr schematisch, sehr vereinfacht. Und physiologischerweise bilden ja die Endothelzellen eine Barriere zwischen den im Blut strömenden, potenziell aktivierbaren Gerinnungsfaktoren und den Thrombozyten und letztendlich den Aktivatoren in der Blutgefäßwand. Und wenn es jetzt zu einer Gewebsverletzung kommt, kommt es halt zu einer Endothelzellabschilferung und dann werden letztendlich Aktivatoren der Blutgerinnung aus der Gefäßwand freigesetzt. Und da gibt es halt zwei wesentliche Spieler der Gerinnungsaktivierung. Und das ist zwar hier einmal der Gewebefaktor, hier lila Rechteck, und der von Willebrand-Faktor und das Kollagen. Also diese drei Faktoren, das sind nicht die einzigen, aber die wesentlichen für die Aktivierung der Blutgerinnung. Und wenn letztendlich jetzt eine Gefäßwandverletzung erfolgt, wird letztendlich Kollagen dem Blut exponiert. Und Kollagen ist letztendlich ein Aktivator der Blutgerinnung, einmal direkt, weil es gibt Rezeptoren der Thrombozyten für Kollagen. Dann kommt es zur Aktivierung der Thrombozyten. Und parallel dazu, und das ist ja immer so in der Biologie, dass es redundante Prozesse gibt, parallel dazu werden die Thrombozyten aktiviert durch den von Willebrand-Faktor, weil der von Willebrand-Faktor ist letztendlich ein Bindeglied, weil es auf der einen Seite an das Kollagen hier an der verletzten Gefäßwand bindet und auf der anderen Seite die Thrombozyten an die verletzte Gefäßwand andockt und dann kommt es halt zur Thrombozytenaktivierung. Und die Thrombozytenaktivierung, das sind ja verschiedene Signaltransduktionsmechanismen, die dazu führen, dass eine Reihe von Inhaltsstoffen freigesetzt werden und das sind vor allen Dingen Adenosin-Diphosphat und Thromboxan A2, was wird ja über die Zyklooxygenase aktiviert. Und diese beiden Inhaltsstoffe sind wesentliche Aktivatoren der Blutplättchen, der Thrombozyten. Das heißt, so die Freisetzung von ADP und Thromboxan A2 nach einer Gefäßwandverletzung aus den Thrombozyten führt zu einer Rekrutierung weiterer Thrombozyten an den Ort der Gefäßwandverletzung, sodass dann durch diese sich multiplizierende, verstärkenden Prozesse dann eine Gefäßwandverletzung abgedichtet wird. Parallel zur thrombozytären oder zellulären Blutgerinnung verläuft hier die plasmatische Gerinnung und da ist der wesentliche Aktivator, das sagte ich Ihnen eben schon, Gewebefaktor. Gewebefaktor wird normalerweise in welchen Zellen produziert? Haben Sie eine Vorstellung, warum heißt das Gewebefaktor? Also wird vor allen Dingen in Fibroblasten, also im Gewebe, in den Gewebsfibroblasten produziert. Da ist es also konstitutiv, da wird es also nicht induziert, sondern Gewebefaktor ist ständig in den Fibroblasten und der Mensch besteht ja aus vielen Fibroblasten. Das heißt also, wenn es zu einer Gefäßwand Gewebsverletzung kommt, dann wird letztendlich dem Blut Gewebefaktor exponiert. Gewebefaktor sitzt hier auch im Subendothel. Und dann wird halt über die Aktivierung der plasmatischen Gerinnung letztendlich Thrombin gebildet. Und Thrombin, wissen Sie, spaltet nicht nur Fibrinogen in Fibrin, das zeige ich Ihnen später noch, sondern Thrombin ist auch ein wesentlicher Aktivator der Thrombozyten. Und das zeigt also, dass man die zelluläre und plasmatische Gerinnung nicht getrennt voneinander betrachten muss, sondern dass das parallele Vorgänge sind, die gleichzeitig aktiviert werden. Und die Bildung von Thrombin läuft letztendlich an der Thrombozytenoberfläche ab, sodass also die Thrombozyten ein wesentlicher Bestandteil auch der plasmatischen Gerinnung sind, weil es letztendlich die Matrix, die Oberfläche für die Gerinnungsaktivatoren bildet. Das ist halt ein kompliziertes Schema und das ist sicherlich ein abschreckendes Schema, deswegen will ich das schnell auch überschlagen, weil das zeigt halt die Komplexität der Blutgerinnung. Und Sie wissen, in alten Lehrbüchern steht noch diese Unterscheidung extrinsisches, intrinsisches Gerinnungssystem. Das hat man letztendlich verlassen, weil es eine Vielzahl von Querverbindungen gibt. Aber dieses Schaubild zeigt letztendlich, wir haben, sag ich mal, verschiedene Systeme. Im Wesentlichen in vivo läuft die Gerinnungsaktivierung über Gewebefaktor 7a ab. Und dieser Gewebefaktor 7a aktiviert Faktor 9 zu 9a. Und gleichzeitig war auch Faktor 10 zu 10a. Faktor 9 ist letztendlich ein Faktor aus dem intrinsischen Gerinnungssystem, Faktor 10 aus dem extrinsischen. Das zeigt also, dass man diese Trennung höchstens aus didaktischen Gründen noch beibehält. Aber das Prinzip ist letztendlich der plasmatischen Gerinnung, dass man A weiß, dass letztendlich all diese Gerinnungsfaktoren auf der Oberfläche, auf der Thrombozytenoberfläche letztendlich binden und damit letztendlich eine Matrix gebildet wird, die die Reaktion deutlich verstärkt. Und wir haben einmal Proenzyme wie Faktor 9 oder Faktor 10, das durch ein anderes Enzym, hier Faktor 11 oder hier Faktor 7, aktiviert wird. Und das reicht letztendlich nicht aus. Dieses Enzym braucht dann Kofaktoren, um letztendlich die Reaktion um das 1000-, 10.000-fache zu beschleunigen. Und das sind zum Beispiel für Faktor 9 ist das der Kofaktor Faktor 8 oder hier der Kofaktor Faktor 5. Und auch der muss erst aktiviert werden. Das heißt also, Thrombin ist letztendlich das Schlüsselenzym, weil Thrombin nicht nur die Thrombozyten aktiviert und Fibrinogen zu Fibrin bildet, sondern Thrombin aktiviert auch diese Faktoren 5 und 8 zu 5a und 8a und dadurch wird diese Reaktion massiv beschleunigt. Also es gibt hier in der plasmatischen Gerinnung eine Reihe von positiven Rückkopplungsmechanismen, die die Reaktion deutlich beschleunigen. Und Thrombin, Schlüsselenzym, sagte ich Ihnen, aktiviert auch Faktor 13 zu 13a, sodass letztendlich aus diesem löslichen Fibringerinnsel ein stabiles, quervernetztes Fibringerinnsel bildet. Also Thrombin, ein ganz wesentlicher Faktor der plasmatischen Gerinnung, weil es diese ganzen positiven Rückkopplungsmechanismen in Gang setzt. Dies ist halt ein sehr vereinfachtes Schema der plasmatischen Gerinnung. Das kann man sich jetzt besser merken. Ich sagte Ihnen ja, in vivo wird Gewebefaktor, vor allen Dingen in Gewebsfibroblasten, letztendlich dem Blut exponiert. Und Gewebefaktor bindet Faktor 7a, das wird durch ein anderes Enzym, das ist aber jetzt nicht so wichtig, aktiviert. Und dieser Komplex aus Gewebefaktor 7a aktiviert ein anderes Enzym, nämlich Faktor 10 zu 10a. 10a aktiviert Prothrombin zu Thrombin und Thrombin spaltet Fibrinogen in Fibrin. Dann entsteht eine Fibrin-Matrix, Fibrin-Gerinnsel. Und ich sagte Ihnen, erst Faktor 13a, welches ebenfalls durch Thrombin letztendlich aktiviert wird, führt dann zu einer Quervernetzung, zu einer Stabilisierung des Fibringerinnsels. Wenn das der einzige Weg wäre und wenn es jetzt nicht diese positiven Rückkopplungsmechanismen geben würde, dann würde man im Prinzip verbluten. Und wesentliche Rückkopplungsmechanismen sind halt, dass Thrombin Faktor 5 zu Faktor 5a aktiviert. Und dann letztendlich Faktor 5a mit Faktor 10a einen Komplex bildet und damit die Thrombinbildung um das 1000- bis 10.000-fache beschleunigt. Was brauche ich sonst immer für diese Reaktion der plasmatischen Gerinnung? Was ist ganz wesentlich? Reaktionsbestandteil. Ich brauche natürlich Calcium und ich brauche eine Oberfläche, also das sind Thrombozytenoberflächen. Und das Gleiche gilt letztendlich für 9a. Ich sage Ihnen ja, 7a aktiviert auch Faktor 9 zu 9a und Thrombin aktiviert Faktor 8 zu 8a und dadurch wird die letztendlich Reaktion, die Bildung von Faktor 10a ebenfalls mindestens um das 1000-fache beschleunigt und dann kommt es letztendlich am Ort der Gefäßwandverletzung durch diese positiven Rückkopplungsmechanismen zu einer massiven Bildung von Thrombin und damit zu einer Gerinnselbildung und zu einem Verschluss der Wunde. Nun zur Klinik, das ist ja letztendlich das Ziel, dass Sie diese physiologischen Überlegungen auf die Klinik übertragen. Und da ist natürlich immer wichtig, auf die Symptome und die Befunde zu achten. Und insbesondere, wenn ein Patient kommt zu Ihnen, da soll eine Gerinnungsstörung, eine potenzielle abgeklärt werden, müssen Sie danach fragen, weil viele Patienten Blutungsereignisse gehabt haben, die Jahre zurückliegen und die Patienten gar nicht spontan darüber berichten. Was gibt es für Symptome und Befunde, die für eine hämorrhagische Diathese, also vermehrte Blutungsneigung, sprechen können? Das sind Petechien. Was sind Petechien? Hat jemand schon mal petechiale Blutungen gesehen? Petechien? Das sind punktförmige, stecknadelkopfgroße Blutungen. Ganz klassisches Leitsymptom für einen Mangel an Thrombozyten, also eine Thrombozytopenie. Dann gibt es Hauthämatome, Muskelhämatome. Das findet man sowohl bei Thrombozytopenie als auch bei plasmatischen Gerinnungsstörungen. Vor allen Dingen bei welcher plasmatischen Gerinnungsstörung? Der Hämophilie A oder Hämophilie B, kann aber auch bei anderen Koagulopathien oder wenn jemand Vitamin K-Antagonisten einnimmt, wie Makomar auftreten. Gelenkblutungen, wenn man jetzt nicht eine schwere Arthrose hat, kriegt man keine spontane Gelenkblutung, vielleicht nach einem Trauma. Aber Gelenkblutung ist letztendlich ein typisches Symptom für welche Erkrankung? Für die Hämophilie A oder Hämophilie B, zumindest für die schwere Form. Epistaxis, was ist Epistaxis? Nasenbluten, ne? Nasenbluten, was ist die häufigste Ursache für Nasenbluten? Also nicht erst den Patienten zum Gerinnungsspezialisten als erstes schicken, sondern woran denken? Älterer Mensch oder jüngerer Mensch? Ja. Hypertonie, also beim älteren Menschen ist die arterielle Hypertonie der Hauptrisikofaktor für Nasenbluten. Und im Kindes- und Jugendalter, kann auch im Erwachsenenalter auftreten, der Locus Kieselbachi, also eine Gefäßmalformation, also das ist die häufigste Ursache von Nasenbluten. Zweiter Linie kann das natürlich auch eine Gerinnungsstörung sein. Dann natürlich Blutungen nach Verletzungen oder Operationen. Nach welchen Operationen muss man vor allen Dingen fragen, die eine erhebliche Herausforderung für das Blutgerinnungssystem sind, die häufig sind, solche Operationen, gerade im Kindes- und Jugendalter. Tonsillektomie, Adenotomie, Weisheitszahnextraktion. Das sind immer Herausforderungen für das Blutgerinnungssystem, weil man diese Operationen, da kann man nicht so eine gute Blutstillung machen. Sie können ja nicht wie bei beim operativen Eingriff am Bauch zum Beispiel da mit dem Elektrokauter das verschorfen mit elektrischem Strom. Das wird man natürlich im Kopf-Hals-Bereich nicht machen, weil das zu erheblichen Narben dann führen würde. Menorrhagien, das sind ja letztendlich verstärkte und verlängerte Blutungen, kann letztendlich Ausdruck einer Blutungsneigung sein, kann natürlich auch Ausdruck einer hormonellen Störung sein. Metrorrhagien, das sind ja Zwischenblutungen. Was ist die häufigste Ursache für Metrorrhagien? Oder gibt es zwei Ursachen, insbesondere bei mittelalten, älteren Frauen? Natürlich eine Tumorerkrankung und auch hormonelle Störung. Aber gibt es natürlich auch bei jüngeren Frauen durch hormonelle Störung. Aber Menorrhagien kann eben Symptom sein einer Blutungsneigung. Dann die Familienanamnese ist ganz wichtig, weil diese Blutgerinnungsstörungen, Hämophilie A, Hämophilie B oder von Willebrand-Syndrom, das ist ja die häufigste Blutgerinnungsstörung, vererbt werden. Und dann ganz wichtig, Medikamentenanamnese. Sie müssen bedenken, Menschen werden immer älter. Das heißt also, das Risiko für venöse oder arterielle kardiovaskuläre Ereignisse steigt. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient irgendeinen Blutverdünner nimmt, Thrombozytenfunktionshemmer oder Vitamin-K-Antagonisten wie Makomar oder die nicht-Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulantien, sehr, sehr häufig. Und viele Patienten wissen gar nicht bei ihren 10 Tabletten, was sie alles für Medikamente nehmen. Deswegen ist immer ganz wichtig, fragen, nehmen Sie Blutverdünner? Wenn man letztendlich eine Abklärung einer Blutungsneigung machen sollte oder machen möchte, dann sollte man immer in Leitsymptomen denken. Und Leitsymptome sind einmal petechiale oder purpuriforme Blutungen. Purpuriforme Blutungen sind letztendlich nichts anderes als symmetrische petechiale Blutungen. Gelenk- oder Weichteilblutungen, großflächige Haut- oder Muskelhämatome und dann gibt es natürlich kombinierte Blutungstypen. Und das ist immer ganz wichtig, in Leitsymptomen zu denken, weil Sie anhand der Leitsymptome schon relativ klar eingrenzen können, was für eine Form der Blutgerinnungsstörung das ist. Und zwar petechiale Blutung ist die häufigste Ursache einer Thrombozytopenie. Haben Sie eine Vorstellung, bei welchen Thrombozytenzahlen man petechiale Blutungen, also spontane Austritte von Erythrozyten aus den Kapillaren erwarten würde? Was ist die normale Thrombozytenzahl? Breite, also normal hat man ja zwischen 150 und 350.000, je nach Messmethode. Da oben war eine Antwort. Ab wann würde man petechiale Blutungen erwarten? Also 150 bis 350.000 ist normal. Petechiale Blutungen erwartet man erst bei Thrombozytenzahlen unter 20.000. Also dann ist das eine erhebliche Thrombozytopenie. Selten mal Thrombozytenfunktionsstörungen. Meistens machen Thrombozytenfunktionsstörungen keine petechialen Blutungen. Dann Koagulopathien machen welches Leitsymptom? Also denken Sie an die Hämophilie A oder Hämophilie B, also der klassischen Bluterkrankung, Faktor 8 bzw. Faktor 9 Mangel. Was haben die für Symptome, die Patienten? Ganz typisch, Krabbelalter fängt es an, Gelenkblutungen, Weichteilhämatome. Also ganz typisch, letztendlich Symptome einer Koagulopathie, vor allen Dingen Hämophilie A oder Hämophilie B. Patienten mit von Willebrand-Syndrom, da fehlt ja der von Willebrand-Faktor, ist funktionsgestört, haben letztendlich andere Blutungsmanifestationen. Was ist da typisch? Blutung letztendlich an den Schleimhäuten, vermehrte Nachblutung nach Zahnextraktion, Tonsillektomie, Adenotomie oder Frauen mit verstärkter Regelblutung. Und dann gibt es Vasopathie, letztendlich Störung der Gefäßintegrität. Also das ist letztendlich die grundsätzliche Differentialdiagnose von Patienten mit einer klinisch manifesten Blutungsneigung. Was sollte man an Laborbasisdiagnostik machen? Natürlich die Thrombozytenzahl. Ich sagte Ihnen ja, petechiale Blutungen sind in erster Linie durch eine Thrombozytopenie, einen Mangel an Thrombozyten unter 20.000, vor allen Dingen assoziiert. Thrombozytenzahl ist Basisdiagnostik, also nicht letztendlich bei Patienten mit Gerinnungsstörungen Faktor 1 bis 13 messen nach dem Motto, irgendwas wird schon dabei rauskommen, sondern wirklich gezielt untersuchen und erstmal die Basisdiagnostik machen, weil Gerinnungsuntersuchungen sind teuer und störanfällig. Dann der zweite Parameter ist die Thromboplastinzeit nach Quick und der dritte Parameter ist die aktivierte partielle Thromboplastinzeit oder APTT. Das heißt also, mit der Anamnese, klinischen Befund und Laborbasisdiagnostik können Sie relativ gut schon die differenzialdiagnostische Eingrenzung durchführen. Zunächst mal zu thrombozytären Gerinnungsstörungen. Was gibt es für Ursachen? Bildungsstörungen. Thrombozyten werden wo produziert? Im Knochenmark, genau. Im Knochenmark. Aus welchen Vorläuferzellen? Korrekt. In Megakaryozyten sind letztendlich die Vorläuferzellen, da werden Thrombozyten abgeschnürt und das heißt, bei allen Störungen im Knochenmark, Bildungsstörungen, kommt es zu einer Thrombozytopenie. Zum Beispiel weißt du, bei welchen Erkrankungen? Leukämien zum Beispiel, Knochenmarkkarzinose, Knochenmarkinfiltration, absolut richtig. Oder auch myelodysplastisches Syndrom, muss man vor allen Dingen im höheren Erwachsenenalter denken, das ist ja eine Vorläufer der Leukämie. Oder letztendlich auch beim Vitamin B12 oder Folsäuremangel durch eine ineffektive Thrombozytenbildung. Dann erhöhter Verbrauch, zum Beispiel durch einen immunologischen Mechanismus, dass also Antikörper produziert werden gegen die Thrombozyten. Oder nicht-immunologische Mechanismen. Beides ist möglich. Und dann, ganz wichtig, Sekrestation bei Splenomegalie. Haben Sie eine Vorstellung, welche Erkrankung in unseren Breiten zumindest macht eine Splenomegalie? Und Sie wissen, die Thrombozyten werden in der Milz abgebaut. das heißt sequestriert. Das ist ja, sag ich mal, der physiologische Mechanismus. Alte Thrombozyten werden in der Milz eliminiert, neue im Knochenmark gebildet. Und das ist immer ein Gleichgewicht. Und wenn jetzt jemand eine vergrößerte Milz hat, normalerweise ist ja, wie groß die Milz bei jemand, der jetzt nicht über 2 Meter ist, beim normal großen Menschen irgendwo bei 1,80 ist die zwischen 12 und 14 Zentimeter. Und wenn es natürlich dann zu einer Milzvergrößerung kommt, dann werden vermehrt Thrombozyten in der Milz sequestriert. Die verfangen sich, die werden also früher abgebaut und dann kommt es zu einer Thrombozytopenie, wenn die Thrombozyten nicht ausreichend nachgebildet werden. Und was die häufigste Ursache einer Splenomegalie, also einer Milzvergrößerung in unseren Breiten? Die Leberzirrhose. Die Leberzirrhose mit portaler Hypertension auf dem Boden, Alkoholabusus oder letztendlich Hepatitis. Also daran denken. Also insbesondere, wenn gleichzeitig eine Koagulopathie besteht, weil Sie wissen, die Gerinnungsfaktoren werden in der Leber produziert. Also Thrombozytopenie und Koagulopathie ist die häufigste Ursache Leberzirrhose. Das ist eine 27-jährige Patientin, die den ganzen Tag letztendlich eine Hose anhatte und abends ihr diese Veränderungen der Haut aufgefallen sind. Was ist das? Was sehen Sie da hier? Genau, das sind petechiale Blutungen, also ganz klassisch. Also punktförmige, flohstichartige Blutungen. Petechien sind ja Austritte von Erythrozyten an den Kapillaren, aus den Kapillaren. Und jetzt denken Sie an die Laborbasisdiagnostik, Quick, PDT, Thrombozytenzahl. Man sollte natürlich die Anamnese erheben, Fragen nach Vorerkrankung, ist die Patientin krank? Und die Patientin, muss man sagen, die ist jung, hatte nie eine ernsthafte Erkrankung, fühlt sich auch sonst völlig gesund. Was würden Sie bei der Laborbasisdiagnostik erwarten? Die müssen natürlich klinisch untersuchen, ist klar, aber auch bei der klinischen Untersuchung waren keine Auffälligkeiten, auch keine Milzvergrößerung. Was würden Sie bei der Laborbasisdiagnostik, Thrombozytenzahl, Quick, PDT erwarten? Ich sagte Ihnen ja Leitsymptome denken. Petechiale Blutungen sind Leitsymptome, wofür? Für eine Thrombozytopenie, genau. Quick war normal, PDT war normal. Quick ist ja irgendwas zwischen 70 und 100%, je nach Messmethode. PDT zwischen 28 und 36 Sekunden war normal. Thrombozyten bei dieser Patientin 7000 pro Mikroliter. Ich sagte Ihnen ja, petechiale Blutungen treten meistens erst bei unter 20.000 auf. Und letztendlich würde man hier bei dieser Patientin die übrigen Blutbildparameter bestimmen, also HB, Leukozyten, Differentialblutbild machen, völlig gesunde Frau. Was, haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Übriges Blutbild ist völlig normal, nur isolierte Thrombozytopenie. Beim jungen Menschen muss man woran in erster Linie denken? Eine Immunthrombozytopenie. Ja? Das ist eine letztendlich Antikörperbildung gegen die Thrombozyten. Das kann spontan auftreten oder nach Infekten, gibt es auch im Kindesalter. Und das ist eine schwerwiegende Erkrankung. Warum schwerwiegend? Weil die Patienten natürlich Blutungen bekommen können. Ne? Bei Thrombozyten unter 10.000, was ist vor allen Dingen die gefürchtete Blutungskomplikation? Die Hirnblutung. Ne? Hirnblutung, stirbt jeder Zweite dran. Das ist natürlich selten beim jungen Menschen, wenn man keinen Hypertonus hat und keine brüchigen Gefäße, was ja in dem Alter selten ist. Aber muss dran denken, das ist ein schwerwiegendes Krankheitsbild. Immunthrombozytopenie würde man dann entsprechend mit Steroiden behandeln. Bei den Koagulopathien, die machen ja typischerweise Gelenkblutungen. Da ist es jetzt schon noch sinnvoll, extrinsisch und intrinsisch zu differenzieren, wie gesagt, aus didaktischen Gründen, weil letztendlich das extrinsische System, also das, was hier dargestellt ist, Faktor 7, Gewebefaktor wird ja zugegeben, Faktor 10, Faktor 5, Prothrombin, Fibrin durch die Thromplastinzeit nach Quick abgedeckt wird und das intrinsische Gerinnungssystem, was wie gesagt für in vivo, abgesehen von Faktor 9 und alles, was da drunter kommt, keine Rolle spielt, letztendlich durch die APDT abgedeckt wird. Das heißt also, wenn Sie hier eine Störung in diesem System hier haben, dann kommt es zu einer APDT-Verlängerung. Wenn Sie eine Störung in diesem System haben, also Faktor 7 Mangel, zu einer isolierten Verminderung der Thromboplastinzeit nach Quick. Und wenn Sie hier im gemeinsamen System eine Störung haben, dann kommt es zu einer Quickwerterniedrigung und APDT-Verlängerung. Also ganz einfach letztendlich. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll noch, aus didaktischen Gründen diese Trennung beizubehalten, auch wenn das in vivo keine Rolle spielt. Das ist ein 8-jähriger Patient. Was hat der? Was sehen Sie hier? Ein dickes Knie, also Kniegelenk, das war letztendlich ein Patient, der spontan ein dickes Knie hat. Woran muss man denken? Das kann natürlich eine Entzündung sein, aber das ist massiv schmerzhaft und das ist letztendlich eine Einblutung in das Kniegelenk. Eine spontane Einblutung in das Kniegelenk muss man woran denken? An eine Hämophilie A oder Hämophilie B, also Faktor 8 oder 9 Mangel. Das ist eine Weichteilblutung, auch spontan, Patient mit Hämophilie B. Und das sind natürlich Patienten, die haben eine isolierte Verlängerung der PDT, also intrinsisches Gerinnungssystem. Quickwert ist letztendlich normal. Bei dieser Konstellation, spontane Gelenkeinblutung, muss man sagen, gibt es eigentlich keine Differentialdiagnose. Viel häufiger als angeborene sind natürlich erworbene hämorrhagische Diathesen, zum Beispiel bei Lebersynthesestörungen, Leberzirrhose, Alkoholkonsum, letztendlich Hepatitis, Virushepatitis ist letztendlich sehr häufig, macht dann häufig auch eine Thrombozytopenie. Vitamin K-Mangel, ich sagte ja immer, Fragen, nimmt der Patient Blutverdünner oder Antagonisten, disseminierte intravasale Gerinnung, Hyperfibrinolyse, zum Beispiel bei einer systemischen Entzündung, Verlustkoagulopathie beim Blutverlust, Medikamente wie Thrombozytenfunktionshemmer, ASS, Clopidogrel oder auch die neuen. Und es gibt selten mal auch Hemmstoffe der Blutgerinnung. Das ist eine Patientin, einfach aus didaktischen Gründen. Das ist eine 67-jährige Patientin, die war erstmal auffällig gewesen nach einer Zahnextraktion, massive Nachblutung. Und dann hat der Zahnarzt gesagt, sie soll mal zum Hausarzt gehen und die Gerinnungswerte kontrollieren. Der hat das dann brav gemacht, Basisdiagnostik. Quick normal, PDT war 84 Sekunden, Thrombozytenzahl normal. Haben Sie eine Verdachtsdiagnose, also PDT verlängert, intrinsisches Gerinnungssystem, Quick normal, Thrombozytenzahl normal. Wenn Sie das denken, was ich eben gesagt habe, Gelenk- oder Weichteilblutung, wofür spricht das? Für die Hämophilie, genau. Was spricht gegen eine Hämophilie A oder Hämophilie B bei dieser Patientin? Das späte Manifestationsalter, absolut richtig. Und das Zweite, was auch dagegen spricht, wenn Sie an den Vererbungsmodus denken, der Hämophilie. Genau, es wird x-chromosomal rezessiv vererbt. Ist sehr unwahrscheinlich, gibt es natürlich. Wenn Vater Hämophilie hat und Mutter Konduktorin ist, gibt es das auch mal bei einer Frau. Aber völlig richtig, ist unwahrscheinlich. Und dann muss man dran denken, das ist sehr selten, es gibt auch Inhibitoren, also eine erworbene Hämophilie, das ist letztendlich die häufigste erworbene Gerinnungsstörung durch einen Inhibitor, die erworbene Hämophilie A. Auch dran denken, wenn etwas jetzt nicht ins Konzept passt, nicht sagen, es kann nicht sein, sondern überlegen, warum ist das so? Weil die Patientin hatte letztendlich, sehen Sie hier, das ist schon älter, massive Blutungen in die Weichteile und hatte letztendlich einen hypovolämischen Schock, das heißt, sie wäre fast an inneren und äußeren Blutungen verblutet. Typischerweise haben die Patienten mit erworbener Hämophilie keine Gelenkblutung. Leberzirrhose ist sicherlich eine der häufigsten Ursachen für erworbene Gerinnungsstörungen. Und das liegt daran, dass natürlich die Gerinnungsfaktoren bis auf von Willebrand-Faktor und Faktor 8 alle in der Leber produziert werden. Das heißt, wenn jemand eine erhebliche Einschränkung der Leberfunktion hat, kommt es zu einem Quickwertabfall und PDT-Verlängerung. Und diese Patienten haben also einen Faktorenmangel und diese Koagulopathie, also Verminderung der Gerinnungsfaktoren, führt natürlich dazu, dass die Patienten bluten. Woraus bluten die vor allen Dingen? Was ist immer die gefährlichste Komplikation bei einer Leberzirrhose? Bitte? Völlig richtig, genau. Die Esophagusvaritzen, warum kriegt man Esophagusvaritzen bei der Leberzirrhose? Genau, weil das lässt sich über die portale Hypertension sind das Umgehungskreisläufe. Portale Hypertension macht eben Ösophagus- oder Fundusverritzen. Und aus diesen Krampfadern, das können Sie sich gut vorstellen, wenn die rupturieren, und das ist ja Magenschleimhaut, das heißt, das wird durch Salzsäure letztendlich immer herausgefordert, dann kann es natürlich zu massiven, tödlichen Blutungen kommen. Ne? Und wenn man eine Koagulopathie hat, wird man natürlich mehr bluten. Ne? Gleichzeitig kommt es häufig auch zu einer Thrombozytopenie, sagte ich Ihnen ja, Thrombozytensequestration über die Splenomegalie. Und die Patienten haben aber auch letztendlich einen Inhibitormangel, sodass Patienten mit Leberzirrhose häufig auch Thrombosen bekommen, zum Beispiel eine Pfortaderthrombose, was dann die portale Hypertension verstärken kann. Und auch die Fibrinolyse wird gehemmt und aktiviert, also komplexe Gerinnungsstörungen. Und man sollte in der Regel, wenn jemand nicht blutet, nicht in diese Gerinnungsstörung eingreifen, weil letztendlich ist das immer nur eine vorübergehende Verbesserung der Gerinnungssituation und der Patient profitiert nicht unbedingt davon. Das ist ein anderer Patient, der letztendlich am Vortag sich schlecht gefühlt hatte, hatte Halsschmerzen, Grippesymptome, letztendlich Gelenkschmerzen, hohes Fieber und hat sich dann mit einer Ibuprofen ins Bett gelegt und am anderen Morgen hat letztendlich seine Frau, die offenbar einen tiefen Schlaf hatte, ihn nicht mehr aufwecken können und hatte ihn mit diesen letztendlich für sie natürlich sehr beeindruckenden Hautmanifestationen aufgefunden und weil der Patient nicht ansprechbar war, den Rettungswagen gerufen. Ne? Der Rettungswagen oder der Notarzt hat dann festgestellt, der Patient ist tachykard, hat eine Frequenz von 150, hat einen Blutdruck von 70 zu 50 und hat halt diese Hautveränderung. Was sind das für Hautveränderungen, die Sie da sehen? Das ist hier, das sind ja Einblutungen. Das ist hier rot, das ist Blut. Was ist das hier? Dieses Schwarze, das sind Nekrosen. Das ist letztendlich abgestorbenes Haut- und Unterhautfettgewebe. Das sind Nekrosen. Nekrosen kriegt man natürlich nur wodurch? Entweder durch eine oberflächliche Infektion oder es sind Verschlüsse letztendlich der kleinen Kapillaren und Arteriolen. Hier sehen Sie eine livide Verfärbung und auch Blasenbildung. Das heißt, hier im Vorfuß fließt letztendlich kein Blut mehr und Sie haben mit zum Teil hier auch so kleine petechiale Blutungen. Der Patient hatte 60.000 Thrombozyten, Quickwert von 50, PTT von 70 Sekunden, also eine komplexe Gerinnungsstörung mit Thrombozytopenie, hatte Fieber über 40 Grad, war im Schock. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Ja. Genau, eine Sepsis ist ja, was ist eine Sepsis? Ist ja ein Oberbegriff. Ich denke, Sie da sind völlig auf dem richtigen Weg. Sepsis ist eine systemische Entzündungsreaktion auf dem Boden einer Infektion. Und ich sage mal, eine schwere Verlaufsform einer Sepsis kann welche Gerinnungsstörung verursachen? Eine Verbrauchskoagulopathie, völlig richtig. Oder disseminierte intravasale Gerinnung. Also Sepsis, systemische Entzündungsreaktion, der Patient hat ja, sag ich mal, eine schwere Verlaufsform, eigentlich einen septischen Schock, weil er ja Schocksymptomatik hat, Nierenblutung, hohe Herzfrequenz. Eine Sepsis oder ein septischer Schock ist letztendlich eine der möglichen Ursachen für eine Verbrauchskoagulopathie oder disseminierte intravasale Gerinnung. Das ist ein schweres Krankheitsbild. Dieser Patient hatte nach einem Sturz im Kindesalter letztendlich seine Milz verloren. Das ist so eine überwältigende Postsplenektomie-Infektion. Da ist wichtig, dass man die Patienten immer gegen Pneumokokken impft. Das war eine schwere Pneumokokken-Infektion, also eine Sepsis, septischer Schock. Bei welchem Krankheitsbild im Kindesalter oder auch im jungen Erwachsenenalter gibt es auch so eine schwere Gerinnungsstörung, zumindest in unseren Breiten. In anderen Breiten gibt es, sage ich mal, ähnlich. Ebola-Virus zum Beispiel macht so ein Krankheitsbild. Genau, was Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom ist, bei welcher Infektion? Genau, Meningokokken-Infektion, muss man daran denken. Also sowas sieht man bei Meningokokken, aber auch bei Pneumokokken, bei Rickettsien, aber auch bei Viren, zum Beispiel Ebola-Virus. Das ist auch eine schwere disseminierte intravasale Gerinnung. Das ist also die Pathophysiologie der DEC. Also die DEC ist keine Krankheit, sondern Symptomenkomplex. Also es ist im Prinzip eine Reaktion des Gerinnungssystems auf eine schwere Infektion. Und je schwerer die Infektion, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine disseminierte intravasale Gerinnung oder Verbrauchskoagulopathie zu haben. Also man braucht eine Grunderkrankung, zum Beispiel die Sepsis, gibt es aber auch zum Beispiel postpartal, Fruchtwasserembolie, kann auch sowas machen. Und dann habe ich eine Gerinnungsaktivierung und hier spielt Gewebefaktor eine ganz große Rolle, das wird auf Monozyten exprimiert und es kommt dann letztendlich zum Verbrauch von Thrombozyten, Gerinnungsfaktoren und der Patient klinisch manifestiert er sich als Blutungsneigung, also das, was Sie eben da sahen, Einblutungen in die Haut. Der Patient ist aber eher gefährdet durch die intravasale Mikrothrombosierung. Ich sagte Ihnen ja, diese schwarzen Flecken hier, das sind letztendlich intravasale Mikrothrombosierungen. Und das ist natürlich noch viel gefährlicher, weil das eine Organdysfunktion macht. Vor allen Dingen Leber, Niere, Lunge. Also der Patient stirbt nicht in der Regel an der Blutung, sondern der stirbt an der intravasalen Mikrothrombosierung durch die Multiorgandysfunktion. Und deswegen ist es nicht, oder ist ganz wichtig, dass man die Grundkrankheit, nämlich die Sepsis, die Infektion behandelt. Alles andere, sag ich mal, die Gerinnungsfaktoren ersetzen, Thrombozyten ersetzen, das hat letztendlich nur einen symptomatischen Charakter und keinen ursächlichen. Wie stellt man die Diagnose? Wie gesagt, man braucht eine typische Grunderkrankung. Ich brauche eine Aktivierung des Gerinnungssystems, kann zum Beispiel D-Dimere, sind hoch, ist aber, wie gesagt, auch nicht spezifisch. Antithrombin, Hemmstoff der Blutgerinnung fällt ab und hier reichen meistens dann die globalen Gerinnungsparameter, Thrombozyten, Quick, APT, das ist halt verändert, Fibrinogen fällt ab, das nennt man eben Verbrauchskoagulopathie oder disseminierte intravasale Gerinnung, das sind synonyme Begriffe. Eine andere Patientin, auch jung, 41 Jahre, die hatte folgende Vorgeschichte, Gallenblasenentfernung bei letztendlich Gallensteinen, also eine ganz banale Operation mit einem geringen Risiko, sind in ein paar Tagen wieder zu Hause, wurde ihr gesagt. Und dann entwickelte die Patientin am 9. postoperativen Tag eine massive livide Schwellung des linken Arms und innerhalb weniger Stunden massive Schmerzen und Blasenbildung. Das ist hier das Bild. Wie gesagt, das ist jetzt keine Systemerkrankung bei der Patientin, sondern das war letztendlich auf den linken Arm beschränkt. Also anders als bei dem Patienten mit der DIC, der im ganzen Körper so aussah, hatte die Patientin jetzt auf den linken Arm das beschränkt. Was sehen Sie hier? Also auch so Blasenbildung, livide Verfärbung. Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte? Sie müssen das ja immer im Gesamtkontext sehen. Also Sie dürfen jetzt nicht immer nur auf die Symptome, sondern die Anamnese ist ja wichtig. Also bei der Patientin, 9. postoperativer Tag, nach Cholezystektomie, was kann da alles so passieren? Also ich meine, das könnte mit der Gerinnung ja zu tun haben. Also machen Sie mal Laborbasisdiagnostik. Also Quick, normal, PTT, normal, Thrombozyten waren hier 54.000. Die Patientin hat massivste Schmerzen im Arm. Das heißt, Sie müssen im Prinzip Diagnostik machen. Sie fassen mal oder fühlen mal Pulse und merken, die Patientin hat gar keinen Puls mehr. Dann machen Sie eine Doppleruntersuchung, also mit Ultraschall gucken Sie letztendlich, ob die Blutgefäße funktionieren, weil es ist ja letztendlich blau-livide verfärbt. Das könnte mit der Blutgerinnung, Blutzufuhr was zu tun haben und Sie sehen hier, dass die Patientin im Prinzip keinen arteriellen Fluss mehr hat. Und das nennt man Phlegmasia cerulea dolens, also die Patientin hatte keinen arteriellen Fluss, also keinen systemischen Druck mehr im linken Arm, überall war es normal. Das heißt also, die Schlagadern im linken Arm sind thrombosiert. Und wenn Sie dann jetzt Laborbasisdiagnostik machen, Quick normal, PTT normal, 54.000 Thrombozyten, woran muss man denken, an welches schweres Krankheitsbild, schwere Komplikationen einer Therapie? Genau, das ist eine heparininduzierte Thrombozytopenie. HIT 1 sagt, schlägt jemand vor. Das ist immer so das Missverständnis, was ist der Unterschied zwischen HIT 1 und HIT 2? Eigentlich sollte man das HIT nennen, ne? Aber Sie haben völlig recht, nur ist es nicht die 1, sondern die 2. Man denkt natürlich mal, 1 ist immer gefährlicher als 2, aber es ist umgekehrt. Es ist eine heparin-induzierte Thrombozytopenie. Früher nannte man das Typ 2, weil Typ 1 ist ungefährlich, aber eigentlich sollte man es HIT nennen. HIT nennen, weil das ist ein schwerwiegendes Krankheitsbild. Und da kommt es eben das, was man eigentlich verhindern will, durch Heparin, nämlich Thrombosen oder Lungenembolien, paradoxerweise letztendlich zu einer Thrombose oder hier auch zu einem arteriellen Verschluss. Wie gesagt, es nennt sich Phlegmasia cerulea dolens, griechisch-lateinischer Begriff. Das heißt also, letztendlich die Venen gehen als erstes zu, also sie thrombosieren. Und wenn das venöse Blut nicht mehr abfließt, können natürlich auch kein arterielles Blut mehr reinfließen. Und deswegen kommt es zum kompletten Verschluss der Arterien. Schwerwiegendes Krankheitsbild kann man nur thrombektomieren oder lysieren und muss natürlich die Ursache finden. Und das war in der Tat bei dieser Patientin eine heparin-induzierte Thrombozytopenie. Und für die heparin-induzierte Thrombozytopenie brauche ich halt natürlich mehrere Spieler. Ich brauche Heparin. Also Heparin wird ja exogen zugeführt. Ich brauche Plättchenfaktor 4. Wo ist der Plättchenfaktor 4? Wo kommt der her? Aus den Thrombozyten. Also Plättchenfaktor 4 ist ja normalerweise ein Regulator, der sitzt auch in den Endothelzellen, der Heparin antagonisiert. Das ist ein physiologischer Mechanismus, damit der Patient nicht verblutet. Und es macht ja Sinn letztendlich, dass man da, wo Blutgerinnsel entstehen sollen, bei der Gefäßwandverletzung, dass ich das endogene Heparin, weil Heparine gibt es ja im ganzen Körper, antagonisiere, damit das Blut lokal, also da, wo das Gerinnsel entstehen soll, begrenze und damit nicht noch Heparin letztendlich das Blut verdünnt. Und letztendlich werden gegen diesen Heparin-Plättchenfaktor 4-Komplex IgG-Antikörper gebildet. Das ist letztendlich ein dereguliertes, angeborenes Immunsystem. Also man braucht eine Stresssituation, Aktivierung des angeborenen Immunsystems, wie bei Operationen. Und dann kam bei gleich mal 1-2% der Patienten Antikörper gegen diesen Komplex gebildet werden, gegen den Heparin-Plättchenfaktor 4-Komplex. Und diese Antikörper gebundenen Heparin-Plättchenfaktor 4-Komplexe binden dann über diese FC-Rezeptoren am Immunglobulin G an die Thrombozyten und führen dann zu einer Thrombozytenaktivierung, zu weiteren Freisetzungen von Plättchenfaktor 4. Und dann kommt es letztendlich zur Blutgerinnselbildung. Das ist also der pathophysiologische Mechanismus einer heparin-induzierten Thrombozytopenie. Also Thrombozytopenie durch Aktivierung der Thrombozyten. Und man unterscheidet eben diese nicht-immunologische Form, die ist relativ häufig, spielt aber keine Rolle. Die Thrombozyten sind in der Regel nie unter 100.000 und die immunologische Form, und das wird, wie gesagt, als heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ 2 oder eigentlich die wahre HIT genannt. Und das ist typischerweise, weil es ja ein immunologischer Mechanismus ist, Tag 5 bis 10, wie also bei dieser Patientin Tag 9, Häufigkeit 1-2% und die Thrombozyten fallen mehr, meistens so auf 50% oder mehr ab. Also sie sind nie so kritisch wie bei der anfangs gezeichneten Patientin mit der ITP. Mittelwert ist um 60.000, also keine kritische Thrombozytopenie. Und die Patienten bluten auch nicht, sondern die kriegen eben venöse oder arterielle thromboembolische Ereignisse, und zwar im 1/3 der Fälle wie bei dieser Patientin. Und wichtig ist, Ursache ist Heparin, das heißt also absetzen und umstellen auf eine alternative Antikoagulation. Lassen mich dann auf vaskuläre hämorrhagische Diathesen zum Schluss eingehen. Da gibt es auch natürlich angeborene Gerinnungsstörungen, zum Beispiel den Morbus Wurzler. Das ist ja eine Teleangiektasie, also eine Gefäßmissbildung. Bindegewebserkrankungen, wie zum Beispiel das Ehlers-Danlos-Syndrom, erworben, zum Beispiel die vaskulär-allergische Purpura, Purpura senilis, also dünne Haut, brüchige Gefäße, Amyloidose, das ist letztendlich relativ selten, Corticosteroide, Cushing spielt eine Rolle, und der Vitamin-C-Mangel, was ja Gott sei Dank bei uns auch sehr selten ist. Das ist ein Patient, der kam letztendlich zur Abklärung einer Anämie und Gerinnungsstörung zu uns in die Ambulanz. Was ist bei diesem Patienten hier auffällig? Was sind das hier? Das sind Hämangiome oder Teleangiektasien. Das sind also Gefäßgeschwulste. Das sind keine Petechien, das können Sie wegdrücken. Also mit dem Glasspatel, genauso an der Zunge. Und der Patient ist natürlich übersät im gesamten Schleimhautbereich, im Magen-Darm-Trakt mit diesen Angiodysplasien. Und die sind natürlich sehr fragil, sehr brüchig und daraus kann es bluten. Deswegen haben die Patienten eben eine vaskuläre hämorrhagische Diathese, also Blutverlust, vor allem gastrointestinal. Was ist das für ein Krankheitsbild? Das ist der Morbus Osler oder die hereditäre Telangiektasie. Das ist angeboren, das ist eine Texturstörung, Bindegewebsstörung der Blutgefäßwände, manifestiert sich meistens so im 4., 5. Lebensjahrzehnt, ist ganz schwierig zu behandeln. Sie können das natürlich veröden, aber sehen, wie viel Blutgeschwülste er hier hat, das ist ganz schwierig zu behandeln. Das ist ein anderer junger Mann, der hatte 6 Wochen vor dieser Manifestation an der Haut einen Infekt der oberen Atemwege. 6 Wochen später kriegt er massive Bauchschmerzen, letztendlich blutige Stühle und Blut im Urin. Und letztendlich diese Einblutung hier im Bereich der Haut. Zum Teil hier auch so schwarz, das sehen Sie, also Hautnekrosen. Was ist das? Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte? Also es sind keine Petechien, das sieht man, der Unterschied zu der anfänglich gezeichneten Patienten, das ist also ein Entzündungsprozess, das sind keine reinen Blutaustritte, das sind natürlich Blutaustritte, aber sind eben auch so Nekrosen und das ist eine Vaskulitis, das ist also eine Gefäßentzündung der Hautgefäße und in dieser Kombination Infekt der oberen Atemwege, 6 Wochen vorher, Bauchschmerzen, manchmal auch Gelenkschmerzen, Hämaturie, ist das typisch für eine Purpura Schönlein-Henoch, das ist eine Immunkomplex-Vaskulitis, also eine Gefäßentzündung, ganz andere Manifestation. Hier hatte der Patient natürlich genauso wie mit der Purpura Schönlein, mit dem Morbus Osler normale Gerinnungsbasisparameter, also Quick normal, PDT normal, Thrombozyten normal, also das hat nichts mit der Gerinnungsfunktion von Thrombozyten oder Eiweißen zu tun. Wenn Sie letztendlich jetzt die Anamnese und den Befund erhoben haben und die Laborbasisdiagnostik gemacht haben, dann kommen Sie eben zur Laborspezialdiagnostik. Blutungszeit muss man sagen, also dass man jemand standardisiert in den Arm sticht und guckt, wie lange es blutet, hat man weitestgehend verlassen, weil es störanfällig ist und manche Patienten auch das nicht so gut tolerieren. Thrombinzeit, Fibrinogenkonzentration sollte man machen, wenn letztendlich Quick und PDT beides verlängert ist, zum Beispiel bei einer DIC oder es gibt ja auch Fibrinogenmangel angeboren. Von Willebrand-Faktoraktivität ganz wichtig. Also Patienten mit von Willebrand-Syndrom, das ist ja die häufigste Blutgerinnungsstörung, die es letztendlich gibt in der Normalbevölkerung. Haben Sie eine Vorstellung, wie häufig ist das von Willebrand-Syndrom? Da fehlt oder ist funktionsgestört der von Willebrand-Faktor. Ich sage Ihnen ja, von Willebrand-Faktor ist ein Eiweiß, was die Thrombozyten an die Blutgefäßwand andockt, also an das Kollagen. Und Patienten mit von Willebrand-Syndrom haben eben häufig Blutungen nach Eingriffen im Schleimhautbereich. Also Tonsillektomie, Adenotomie, Weisheitszahnextraktion oder Frauen, die halt verstärkte Regelblutungen haben. Und da ist das von Willebrand-Syndrom relativ häufig. Das ist in der Bevölkerung 1 zu 1000 ungefähr, also ist die häufigste Blutgerinnungsstörung, deutlich häufiger als die Hämophilie und betrifft Frauen und Männern gleichermaßen. Und das geht eben nicht in die Laborbasisdiagnostik ein. Es kann sein, dass der von Willebrand-Faktor, weil er ja den Faktor 8 auch schützt, dass zu einem Faktor 8-Mangel kommt, zu einem leichten, aber Sie müssen im Prinzip dann einen speziellen Test anfordern. Faktor 13 geht auch nicht in die Laborbasisdiagnostik, also Quick-PDT ein, sondern auch da, insbesondere bei Wundheilungsstörungen, verstärkten oder verlängerten Nachblutungen, nach initialen Verletzungen muss man den Faktor 13-Mangel denken, also da auch spezifisch anfordern, Antiplasminmangel, Thrombozytenfunktionsstörung, auch die gibt es, also nicht nur Thrombozytopenien, sondern muss man eine Thrombozytenaggregometrie machen, um die Funktion auch auszuschließen, aber immer erst, wie gesagt, wenn man eine Anamnese und klinischen Befund erhoben hat. Und dann natürlich, wie zum Beispiel bei Patienten mit PTT-Verlängerung, normalen Quick, normalen Thrombozytenzahlen, Gelenk-Weichteilblutung, macht man dann eine gezielte Einzelfaktorenanalyse, um die Verdachtsdiagnose einer Hämophilie A oder B zu bestätigen. Meine Damen und Herren, ich konnte Ihnen hoffentlich zeigen, dass man letztendlich bei Patienten mit Blutungssymptomen durch die gezielte Anamnese und klinischen Untersuchungsbefund und dann Laborbasisdiagnostik letztendlich die Differentialdiagnose gut eingrenzen kann und dann wirklich gezielt mit Sinn diese Einzelfaktorenanalyse anfordert, um dann die Differentialdiagnose zu klären. Wir werden das dann anhand von Fallbeispielen dann auch noch in den nächsten Tagen im Seminar vertiefen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen guten Wochenstart und noch einen schönen Tag. Wenn es noch Fragen gibt, können Sie die gerne stellen. Gibt es offenbar nicht. Wie gesagt, dann gerne im Seminar und schönen Tag noch.